Luke Humphreys dominiert weiterhin die Premier League, was man von Bo Greaves auf der Women's Series nicht unbedingt behaupten kann. Die Premier League und Women's Series heute auf der Agenda bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Liebe Freunde, wir melden uns zurück in dieser Woche mit einer weiteren Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Das ist heute nicht mal nur wieder meine Wenigkeit, die nach anderthalb Wochen hier wieder mit am Start ist, sondern auch Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Hallo und Grüße in die Runde. Und ja, tatsächlich, ich habe hier die Stellung gehalten, während du dich erstmal auskurieren musstest, aber dich hat es ordentlich weggehauen, ne?
Mich hat es einmal, wie man so umgangssprachlich sagt, komplett aus dem Leben geschossen. Kevin, ich habe mir deine Stellung, dein Stellunghalten hier natürlich angehört. Das war definitiv gut und Marvin, Max und Christian haben dir auch würdig zur Seite gestanden. Ja, bei mir, also es war jetzt nichts Ernstes, da kann ich hier jeden schon mal beruhigen. Es war einfach so das, was mal rumgeht und es hat mich dieses Mal einfach ein bisschen härter erwischt und wirklich mal 2 Wochen zur Bettlägerigkeit verpflichtet. Also wirklich einmal komplett rausgeschossen. Es kam aus dem Nichts und dann auf einmal lag ich da 2 Wochen, konnte natürlich keine Podcasts aufnehmen. Meine Stimme war teilweise auch komplett weg. Jetzt ist sie zum Glück wieder da, aber ich habe, wie sich das gehört, jede Folge Checkout gehört, weil ich dachte mir, wenn ich hier schon auf dem Krankenbett liege und wenn es das Letzte ist, was ich tue, dann höre ich wenigstens noch eine Folge von Checkout.
Und du gehst damit gutem Beispiel voran, denn Checkout hören, das lohnt sich hoffentlich immer. Das ist unser Anspruch bei Kritik, Fragen etc. Meldet euch gerne zum Beispiel bei Discord. Da haben wir eine kleine, aber feine Nerd-Gruppe beisammen. Dann natürlich auf Instagram, Twitter sind wir aktiv. Und dann würde ich noch empfehlen, den Sport1 Darts Newsletter generell zu sagen. Wir finden auf sport1.de und in der Sport1 App statt, aber natürlich auch auf den sämtlichen bekannten Podcast-Portalen. Und wir rücken der 1000 Bewertungsmarke bei Spotify immer näher. Also da seid ihr jetzt nochmal gefordert. 5 Sterne gerne für uns. Da freuen wir uns riesig drüber.
Das ist das war der Wille, der mich am Leben gehalten hat, um nochmal diese 1000 Bewertungsmarke miterleben zu können. Nein, Kevin, lass uns zum Sportlichen übergehen. Die Woche war ein bisschen ruhiger, muss man sagen. Das heißt, für mich ist es jetzt auch ein bisschen ein ruhigerer Einstieg hier wieder. Wir hatten die Premier League in Dublin, wir hatten die Women's Series, die Events 1 bis 4, die stattgefunden haben. Das ist für Dartswochen zu Beginn Richtung Mitte des Jahres eigentlich schon relativ ruhig. Also da kennen wir es auch an.
Tatsächlich also eine sehr, sehr ruhige Woche, weil wir am Wochenende eben kein Pro-Tour-Event oder European Tour hatten. Pro-Tour haben wir jetzt ja eh alles unter der Woche, das wissen wir, aber jetzt so gerade die Phase ohne European Tours, die ist dann manchmal vielleicht auch ein bisschen zäher, aber wir hatten zumindest den Auftakt der Women's Series und wir haben ja heute eine ganz gute Wegmarke auch in der Premier League Saison 2024, denn genau 8 von 16 Spieltagen sind absolviert und mit der Premier League wollen wir ja jetzt heute an dieser Stelle auch einsteigen.
Ja, ganz kleinkariert muss ich dich aber korrigieren, Kevin, denn wir haben Pro Tour am Wochenende. Die European Tour ist ja auch Pro Tour. Du meinst die Players Championship Turniere. Und da muss ich hier nochmal was aufgreifen, denn auch als ich nicht da war, da hast du dann auch mal erzählt, Richie Burnett sei auf der Development Tour unterwegs, als kleiner Fauxpas. Kommt vor, wenn man hier so viel über Dart redet.
Ganz genau, genau. Jetzt kannst du dich wieder unsympathisch machen hier mit deiner besserwisserischen Art, ne? Aber gut, das ist dein Bier. Ja, Richie Burnett spielt natürlich nicht auf der Development Tour, da ist er ein bisschen rausgewachsen um ein paar Jahrzehnte und das gilt auch noch für ein paar andere Kollegen, aber ja, Pro Tour für mich vereinfacht das einfach und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir in dieser Darts-Bubble auch eher genau so reden. European Tour ist European Tour und Pro Tour sind die Players Championships. Ja, technisch gesehen hast du natürlich recht, European Tour-Ergebnisse fallen auch in die Pro Tour Order of Merit, aber ich würde es jetzt der Einfachkeit halber einfach dabei belassen.
Ja, war auch nur scherzhaft gemeint. Ich wollte hier nichts wirklich ankreiden. Aber dann haben wir die Formalitäten schon mal geklärt. Premier League, 8. Spieltag in Dublin. Du hast es häufig im Podcast erwähnt, das sogenannte Bergfest war. 8 Spieltage sind durch von 16. Wir werden auch zu der Premier League nochmal einen kleines Zwischenfazit ziehen und auch nochmal da ja ein bisschen detaillierter drauf eingehen, aber erstmal dieser 8. Spieltag in Dublin. Wie hat er dir gefallen, Kevin? Stimmungstechnisch war das eigentlich wie immer in Dublin mega und ich erinnere mich auch definitiv, wenn ich an Dublin denke, direkt zurück an den Wahnsinns-Walk-On von Willie O'Connor im Februar 2020.
Für mich neben John Henderson damals in Schottland mit den Dudelsäcken der epischste Walk-On in der Geschichte des Dartsports. Also vielleicht kann man noch Phil Taylors letzten bei der WM damals noch mit einbeziehen, aber das
oder
war...
Oder Barney Rotterdam.
Barney Rotterdam, immer ein Evergreen, ne? Aber die beiden in dieser Challenger-Saison fand ich überragend und das hat dieses Challenger-Prinzip wirklich getragen. Dublin, super Atmosphäre, du sprichst es an, die Spieler haben sich auch angepasst, Nathan Aspinall und Rob Cross, beide in grün aufgelaufen, hatten ja dann auch ein direktes Viertelfinale gegeneinander. Ich habe auch viele Kommentare gelesen, die gesagt haben, ja, hier Grand Prix sollte wieder dorthin zurückkehren. Man ist ja jetzt seit einigen Jahren in Leicester. Jetzt muss man aber auch sagen, die PDC war mit Dublin eigentlich nie so richtig glücklich als Standort für dieses einwöchige Major und da war jetzt die Atmosphäre, so ist auch meine Erinnerung jetzt nicht immer so überragend. Also dementsprechend vielleicht für diesen einen Abend perfekter Standort, aber das irische Publikum auch eigentlich im Vergleich zum britischen nicht immer das Darts begeisterte, das war an diesem Donnerstag aber ganz anders.
Ja, da ist ein Abend aber natürlich was ganz anderes, hast du auch schon korrekterweise gesagt, als so eine ganze Woche. Und an diesem Abend hat es wirklich gut gefallen. Rob Cross, glaube ich, zum ersten Mal mit einem andersfarbigen Shirt. Also von Nathan Aspinall kennen wir das hier häufiger. Aber bei Rob Cross hat mich das dann schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Was mich weniger überrascht hat, war Luke Humphries, der unfassbar stark unterwegs war. Also das war schon wieder ein Abend, den er von vorne bis hinten dominiert hat. Spielt Average ist von 106, 105 und 106. Das musste er erstmal machen. Also das war Wahnsinn.
Er hat den ganzen Abend auf einem und denselben hohen Niveau gespielt. Er gewinnt gegen Peter Wright mit 6-1, war deutlich eine Nummer zu groß für Peter Wright, der zwar wieder stark ist, aber an Humphries überhaupt nicht vorbeikommen kann. Richtig stark da, dieser 120er Checkout, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, wo der erste Dart wirklich unterhalb des Triple 20 Segments gesteckt ist und er dann auf Bull-Bull ausweicht. Fantastischer Move. Und dann im Halbfinale gegen Nathan Aspinall ist es ein sehr souveräner Sieg mit 6-4 und 104 im Average und im Finale dann ebenfalls souverän, dann sogar 6-2 gegen den Bullyboy Michael Smith. Das ist so der Weg von Luke Humphries, der jetzt 9 Spiele in Folge gewonnen hat und tatsächlich jetzt von diesen 9 Spielen auch 8-mal da mit einem 100-Plus-Average steht.
Das ist definitiv richtig stark. Also Luke Humphries, ich muss ehrlicherweise sagen, auch wenn wir gleich dann zum Fazit kommen, ich hatte ihn nicht so stark und dominant in der Premier League hier jetzt erwartet, weil es eben für den Weltmeister doch nochmal ein bisschen mehr Belastung ist, als es für die anderen ist, mit den ganzen Medienterminen drumherum und so weiter. Aber er macht das wirklich von vorne bis hinten super. An diesem Premier League-Abend in Dublin hatte mir im ersten Spiel gegen MVG Gervin Price eigentlich auch richtig gut gefallen. Dann im zweiten Spiel gegen Michael Smith allerdings nicht mehr so. Und Luke Littler, würde ich sagen, der hat irgendwie aktuell so eine kurze, in Anführungsstrichen, menschliche Phase, oder? Wie siehst du das?
Erst zum zweiten Mal geht er in der Viertelfinalpartie raus, also erst die zweite Nullerrunde für ihn, aber heißt jetzt auch, er ist immer noch punktgleich mit den Playoff-Rängen, aber er ist jetzt erstmals nicht mehr unter den Top 4 der Premier League, verliert gegen Michael Smith mit 4-6. Es ist bereits der dritte Sieg für den Bully Boy über Luke Littler. Also da scheint sich ein Gegner ausfindig gemacht zu haben für Luke Littler, mit dem er nicht so richtig gut klarkommt. Und er hat eine menschlichere Phase. Ich denke, das beschreibt es ganz gut. Und trotzdem, sein European Tour Titel in Vize ist ja auch noch nicht lange her. Also von daher, das ist wahrscheinlich auch normal. Ich habe es mir jetzt auch nochmal genau angeschaut. Er hat jetzt aus den ersten 8 Partien in seiner Premier League Kampagne, da hat er 5 Spiele gehabt mit 100 plus. Und jetzt seit Exeter aus den letzten 6 Spielen nur noch 1. Also das beschreibt es auch nochmal ganz gut, dass da der Average ein bisschen runtergegangen ist.
Aber zum Thema Luke Littler, da muss ich jetzt kurz reingrätschen. Kevin, ich weiß nicht, ob du das auf Twitter gelesen hast. Da gab es doch in den englischen Medien neulich diese Schlagzeile, Luke Littler ist von großem Major-Turnier gebannt worden. Hast du die mitbekommen? Was denkst du darüber?
Ja, da habe ich auch schon einen Kommentar zu abgegeben bei Twitter. Also es geht um das, ja... weltbekannte Riesen-Major-Turnier, das Nordic Darts Masters in Kopenhagen im Rahmen der World Series of Darts. Und da werden jetzt wieder die Klicks generiert, oder es wurde der Versuch gestartet, die Klicks zu generieren. Luke Littler ist aus familiären Gründen da einfach nicht dabei und die PDC hat Dimitri Vandenberg stattdessen nominiert. Aber das ist wirklich wieder so ein unglaublicher Quatsch, ne? Aber ja, es gibt halt Gazetten auf dieser Welt, denen sind die Fakten mitunter zweitrangig und da sind die Klicks dann wichtiger.
Ja, komplett egal. Also der sagt aus familiären Gründen, es passt mir nicht in den Kalender, weiß ich nicht, meine Freundin hat Geburtstag, was auch immer. Ich spiele nicht mit beim Nordic Darts Masters. Wenn man auf den Kalender schaut, gibt es, glaube ich, nicht, also ne, gibt es nicht viele unwichtigere Turniere. Das muss man jetzt auch mal so sagen.
Jedes Players Championship Turnier ist wichtiger als ein World Series Turnier.
Abgesehen vom Bahrain Darts Masters, das musst du zurücknehmen.
Okay, okay,
das nehme ich zurück. Aber ich sag mal so, dann steht da halt als Headline Luke Littler von Major-Turnier gebannt. Also was für ein absoluter Nonsens, das ist doch Eulenspiegelei.
Ja, so sieht es aus. Also wirklich ein absoluter Quatschtext, aber auch nicht der erste in Bezug mit Luke Littler. Also es wird halt auf allen Ebenen, gerade in UK, versucht von der Boulevardpresse wirklich aus dem alles Mögliche rauszupressen. Er scheint sich davon jetzt nicht negativ beeinflussen zu lassen. Ja, es ist eine menschlichere Phase und trotzdem ja immer noch auf irre gutem Niveau. Von daher, ich würde da jetzt keinen Hauch einer Krise ausfindig machen wollen.
Nein, definitiv nicht. Dann lass uns jetzt zu unserem Premier League Zwischenfazit kommen, würde ich sagen. Es sind 8 Turniere bislang gespielt, 8 Wochen sind schon durch. Dann würde ich sagen, komm, fang du doch einfach mal an. Das Erste, was dir jetzt nach 8 Wochen Premier League in den Kopf kommt, ist?
Es ist total banal, aber das ist einfach Luke Humphreys wahnsinnige Story, damit 3 Abendsiegen in Folge. Michael van Gerven hat das aber auch schon geschafft und das finde ich irgendwie ganz skurril, dass wir nach 8 Wochen erst 4 verschiedene Siege haben. Also wir haben ja noch Michael Smith und Nathan Aspinall mit je einem Tagessieg und ansonsten diese 2 Riesenserien und alle anderen haben noch keinen Tagessieg geholt. Finde ich spannend.
Ich habe mir hier auch zu jedem Spieler ein bisschen was aufgeschrieben. Das Erste, was bei mir steht, Humphreys dominiert. Das muss man so sagen, gerade jetzt Retrospektive über die letzten Wochen, steht bei 3 Tagessiegen in Folge. Könnte der Erste sein, der 4 in Folge schafft. Und ich muss dazu sagen, ich weiß, Van Gerven hat es in diesem Jahr auch schon, in der letzten Saison Michael Smith, ich glaube Johnny Clayton auch schon mal. Und dann hatte man aber immer so das Gefühl, jetzt nach 3 Wochen ist auch so ein bisschen der Tank vielleicht leer oder es wird schwierig, noch einen 4. draufzusetzen. Jetzt aber bei Luke Humphreys könnte ich mir das super gut vorstellen, weil er eben auch über die ganzen Abende immer so ein unfassbares Niveau spielt.
Er gewinnt die Partien ja nicht irgendwie. Also insgesamt hat er 18 Spiele absolviert, von denen er 13 gewonnen hat und von denen hat er insgesamt 15 Mal ein 100-Plus-Average gespielt. Das ist eine absolute Wahnsinnsstatistik. Ich habe jetzt eben schon gesagt, von den 9 Siegen 8 Mal auch mit einem 100-Plus und wirklich von Anfang an dominiert. Nicht irgendwie ein glücklicher Sieg dabei. Und wenn man das auf die gesamte Kampagne bislang ausweitet, das ist immer noch sein Debüt, dürfen wir auch nicht vergessen. Auf ihm sind die Scheinwerfer jetzt auch nochmal mehr drauf als Weltmeister. Und trotzdem, ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist es sportlich betrachtet gar nicht mal so schlecht, dass er jetzt zwar Weltmeister ist, aber dass Luke Littler medial alles abgreift. Da kann er sich so ein bisschen im Deckungsschatten von Littler dann weiterentwickeln. Wir haben ja auch immer wieder gesehen, dass erstmalige Weltmeister dann nach erstmal so ein bisschen gebraucht haben. Und das ist bei Luke Humphreys wirklich sehr, sehr kurz ausgefallen, dieses Momentum. Ich weiß noch, wie ich in Berlin mit ihm gesprochen habe und da hat er ja selbst ein bisschen reflektiert. Ja, sind noch nicht so die Ergebnisse, aber das war vor einem Jahr ganz genauso. Und World Series ist eh alles nicht so wichtig und er sollte recht behalten. Also das war wirklich eine ganz, ganz kurze Off-Zeit, wenn man sie überhaupt als solches betiteln mag.
Und damit ist er dann super umgegangen, ist jetzt stärker wie je zuvor. Wenn wir auf den 2-Platzierten der Premier League schauen, dann ja, habe ich irgendwie so ein bisschen gemischte Gefühle. Es ist irgendwie ein bisschen komisch. Michael van Gerven steht da bei 15 Punkten. Das ist natürlich nicht verkehrt, würde man jetzt auf den ersten Blick sagen. Ist die Nummer 2, ja, wenn er jetzt nicht komplett absackt, sollte das eine gute Ausgangslage für die Playoffs sein. Zur Wahrheit gehört aber 15 Punkte. Du hast es gesagt, 3 Tagessiege hat er geholt, sogar in Folge. Das sind die 15 Punkte. Nach 8 Spieltagen heißt das aber auch 5-mal erste Runde raus.
Ja, und 4-mal in Folge erste Runde raus. Und mehr als 5-mal in der ersten Runde raus ist nur Peter Wright mit 7-mal. Der hat ja auch nur ein Spiel gewonnen. Also Michael van Gerven, entweder gewinnt er den ganzen Abend oder er scheidet sofort aus. Dazwischen gibt es nichts und das ist aber auch das Problem. Ich denke, wir sind uns einig, dass Michael van Gerwen sehr sicher schon in die Playoffs kommen wird. Also das traue ich ihm einfach zu, weil da dann irgendwann schon noch so die 2-3 weiteren Tagessiege abfallen. Aber es fehlt die Konstanz auf dem ganz hohen Niveau aktuell und die braucht es, um, ja, ich sag mal, jeden Abend so als potenzieller Titelkandidat für Abend 6, für 7, für 9, für 11 gehandelt zu werden. Das hat er aktuell nicht so drin. Jetzt haben wir natürlich auch die Phase schon angesprochen in den letzten Folgen, bedingt durch seine Schulterprobleme, da auch in dem Spiel gegen Mensur Suljovic bei den UK Open. Ist eine schwierige Phase. Er hat diese Phasen, das gehört so weit dazu, aber auch immer öfter, ne? Also es ist natürlich ja auch ein Wurfstil, das hat Christian, glaube ich, letzte Folge auch angesprochen, der natürlich auch sehr empfänglich ist für so das ein oder andere Wehwehchen.
Ja, hat Christian gesagt, fand ich, war auch ein guter Punkt. Und ich sag mal so, Michael van Gerwen wird auch nicht jünger. Die Einschläge kommen immer häufiger und so weiter. Und damit musst du auch erstmal umgehen. Aber trotzdem, wie du es eben richtig konstatiert hast, ich glaube, wir machen uns beide keine Sorgen, dass van Gerwen in die Playoffs kommen wird. Und wenn es am Ende nicht als Nummer 1 ist, dann kommt er als Nummer 2 oder 3 da rein und ist am Ende, ja, so würde ich es fast sagen, mindestens unter den Favoriten die Playoffs zu gewinnen, wenn nicht sogar wie immer der Top-Favorit. So muss man es ja eigentlich konstatieren. Es kommt ein bisschen drauf an, was Luke Humphries natürlich noch die nächsten Wochen macht, aber so schauen wir auf Michael van Gerwen. Dann auf Platz 3 haben wir Nathan Aspinall und der hat sich echt gut reingefightet. Also den hatten wir hier am Anfang mal als Sorgenkind genannt, im Rahmen mit Peter Wright zusammen. Da habe ich aber auch schon gesagt, um den mache ich mir nicht so viel Sorgen wie um Peter Wright, weil er eben diese Kämpfermentalität hat und das hat er gezeigt. Und jetzt ist er in der Premier League richtig angekommen.
Nach 3 Runden stand er bei 0 Punkten, genau wie Peter Wright am Ende der Tabelle. Und jetzt ist er die 3 mit 13 Punkten. Natürlich jetzt noch nicht nachhaltig da zementiert in den Playoff-Rängen. Aber das ist ja auch klar nach diesem schlechten Start. Und dennoch, er hat Abend Nummer 5 gewonnen, stand 2 weitere Male im Finale. Und ein ganz wichtiger Faktor ist seine Stärke im direkten Duell mit Rob Cross. Gegen ihn hat er eine 4-0 Bilanz. Und ich habe mir jetzt mal genau angeschaut. Er hat 8 Spiele insgesamt gewonnen. Das heißt, die Hälfte seiner 8 Siege hat Nathan Aspinall in der Premier League gegen Rob Cross eingefahren und das hat am Ende ihm 7 Punkte gebracht, also 7 von 13 Punkten durch Siege über Rob Cross. Da waren jetzt zuletzt 2 Siege im Decider dabei. Das ist ein Problem für Cross und das große Glück für Nathan Aspinall, dass er irgendwie da so einen neuen Lieblingsgegner gefunden hat.
Das ist eine interessante Statistik, wenn man es mal so betrachtet, auf jeden Fall. Ja, es bleibt zu schauen, wie sich das weiterentwickelt. Es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie in dieser Premier League-Saison gegeneinander spielen werden. Aber ja, ich sag mal so, für mich ist Nathan Aspinall jetzt angekommen. Natürlich, es ist nicht sicher. Wir haben auch 3 Spieler, die alle bei 13 Punkten stehen. Das ist sehr eng im Kampf um die Playoffs. Aber für mich ist er da wirklich ein heißer Contender, ähnlich wie Michael Smith. Und bei ihm muss ich sagen, hätte ich zu Beginn des Jahres und zu Beginn der Premier League-Saison echt nicht gedacht, dass er so gut da oben im Kampf um die Playoffs mithalten werden wird. Wie geht's dir?
Ja, ähnlich. Wo er natürlich schon noch von zehrt, ist dieser erste Abend in Cardiff, den er gewonnen hat, relativ überraschend. Danach noch ein Halbfinale nachgelegt, also sprich, er stand nach 2 Abenden schon bei 7 Punkten und das ist schon mehr als das Doppelte von seinen 13, die er eingefahren hat. Denn danach ging ja 3 Wochen lang auch gar nichts, 3 Nullerrunden in Folge. Jetzt zuletzt wieder 2-mal aus 3 Turnieren zumindest im Finale gestanden. Also er hamstert sich so seine Punkte. Es geht ihm aktuell immer noch nicht leicht von der Hand. Ich erlebe jetzt keinen sonderlich vom Niveau her veränderten Michael Smith im Vergleich zu seinem Weltmeisterjahr. Also da spielt er jetzt ähnlich ordentlich, aber für Michael Smiths Verhältnisse auch noch nicht super und das lässt sich jetzt auch bestätigen, aber was gut ist einfach, dass er Ergebnisse zieht, dass er jetzt nicht so noch so eine Reihe an Niederlagen in der ersten Runde da sich reinprügeln lässt, weil dann wird der Rückstand auch schnell wieder groß sein, dann kann er sicherlich auch mal einen Tagessieg holen, aber ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass Michael Smith jetzt 3 Tagessiege in Folge holt im Verlauf der Rückrunde.
Nee, Das sehe ich auch nicht. Ein weiterer Spieler, der sich so konstant seine Punkte hamstert, ist Luke Littler. Über den müssen wir jetzt auch definitiv sprechen. Ich glaube, da gibt es fast am meisten dazu zu sagen, weil spielerisch ist es echt immer wieder richtig gut teilweise, wie auch in diesem Mega-Match gegen Michael van Gerwen. Und dann denkt man wieder, der Mann kann am Abend kein einziges Spiel verlieren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er noch ohne Tagessieg dasteht nach 8 Turnieren. Und wenn man sich anschaut, was er sonst so alles neben der Premier League gewinnt und wie er da abschneidet, wie dominant teilweise auch in was für einer Art und Weise, dann wundert es einen fast, dass er noch keinen Tagessieg hat. Trotzdem, auch wenn er gerade nicht drinne steht, ist er natürlich in ganz enger Reichweite für die Playoffs. Und ja, da muss man jetzt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Auch wie er persönlich mit der Verbannung von einem Major-Turnier beim Nordic Darts Masters umgeht. Nein, Scherz beiseite. Aber was sagst du, wie geht's für Luke Littler weiter?
Wenn er den Standard hält, er ist neben Luke Humphreys nämlich der einzige Spieler mit einem 100-plus-Average, auch wenn es bei Humphreys klarer ist, da stehen wir bei 102,7 nach 8 Wochen, bei Littler stehen wir bei 100,1, aber er ist nun mal faktisch der zweitstärkste Spieler nach den Averages, also das Scoring stimmt, es kommen die Ergebnisse noch nicht, er war ja nur noch nicht Tagessieger, sondern auch erst einmal im Finale gestanden, da hätte er den Titel dann noch holen können in Berlin am zweiten Spieltag, aber ansonsten besticht er einfach durch eine Konstanz, dass er zumindest fast immer bis auf 2 Abenden sein erstes Spiel gewonnen hat. Und das hält ihn jetzt auch so gut im Rennen mit den 13 Punkten, punktgleich mit dem 3. und 4. in der Tabelle. Also ich glaube, wenn er den Standard hält, dann wird er es auch schaffen, weil dann wird irgendwann auf jeden Fall ein Tagessieg darunter fallen und mit seiner Konstanz wird es dann auch reichen, sich unter die ersten 4 zu spielen. Das wäre so mein Take. Wenngleich, ich habe eben darauf aufmerksam gemacht, dass die Tendenz, was das Scoring betrifft und so, ja jetzt ein bisschen zurückläufig ist.
Lass uns jetzt nochmal auf die nächsten 3 Spieler, über die wir noch nicht gesprochen haben, kurz reden. Und dann können wir ja auch jetzt nach der Hälfte der Premier League nochmal unsere paar Tipps abgeben, wen wir am Ende so in den Playoffs sehen würden. Wir haben auf Platz 6 Rob Cross. Der ist fast ein bisschen zu tief gerankt für sein konstantes Niveau, was er die ganze Zeit spielt. Aber, das gehört auch zur Wahrheit, für die Playoffs absolut in Schlagdistanz.
Er ist in Schlagdistanz und bei ihm gilt dasselbe, nur umgekehrt wie bei Nathan Espinel. Espinel hat die Hälfte seiner Siege gegen Cross geholt und Cross hat die Hälfte seiner Niederlagen gegen Espinel eingefahren. Und wenn man die mal so ein bisschen einnordet, wenn er es hinkriegt, gegen Nathan Espinel zum Beispiel vielleicht eine 2-2-Bilanz zu kreieren. Ich weiß jetzt nicht, wie die Line-Up sein werden in der Rückrunde, aber wenn er das schafft, dann ist er für mich sogar eher der Favorit gegenüber einem Nathan Espinel, weil die Doppelquote, die ist stabiler über die gesamte Phase und die Averages sind es auch. Also ich muss auch dir beipflichten, Rob Cross eher zu niedrig gerankt. Das hat er sich auch selbst zuzuschreiben. Ein paar dann auch unnötige Niederlagen gegen Espinel im Decider zuletzt, aber er müsste eigentlich höher stehen.
Und dann haben wir am Ende der Tabelle noch Gervin Price und Peter Wright, die jetzigen beiden Sorgenkinder. Auch wenn man sagen muss, Price ist auch noch in so einer Distanz, dass mit einem Tagessieg dann noch einmal wieder alles möglich wäre. Und dann wäre er wieder in Contention und ein Anwärter für die Playoff-Plätze. Also da wäre er dann jetzt auch nicht abgeschlagen und an sich das Spiel bei Price, vielleicht jetzt nicht in der letzten Vollendung, in der letzten Konstanz, aber an sich, das Spiel ist ja da. Und Peter Wright, der kommt jetzt wieder besser rein, aber jetzt irgendwie auch nicht, wo ich sagen würde, so, dass er da jetzt zwingend mehrere Siege in Folge holen wird.
Und trotzdem würde ich sagen, ist die Premier League-Nominierung für Peter Wright ein Geschenk. Es war von vornherein klar, dass er jetzt kein Contender sein würde, wenn man mal objektiv draufschaut für die entscheidenden Plätze, dass er da einfach ein bisschen zu schwach ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass er sich durch diese starken Gegner sein eigenes Niveau auch nach oben hat schrauben können, wovon er dann eben bei Pro Tour, bei Players Championship und European Tour Events profitiert und weiter profitieren kann. Er sollte aber wirklich die Tabelle außer Acht lassen, weil das kann nicht mehr funktionieren. Er bräuchte ja 2 Tagessiege, um überhaupt in Contention zu kommen. Also eigentlich müsste er jetzt 3 Tagessiege in Folge holen, um tatsächlich unter die Top 4 zu rutschen und das wird ihm nicht gelingen. Das wird übrigens auch Gervin Price nicht gelingen, traue ich ihm nicht zu. Und trotzdem, ja, bei Price ist so ein Tagessieg jetzt nicht unwahrscheinlich. Das wird bestimmt noch klappen, sollte jetzt aber auch so in den nächsten 3-4 Wochen klappen und dann jetzt auch nicht die anderen 2-3 Abende in der ersten Runde ausscheiden, weil ansonsten dann sorgt es eigentlich nur dafür, dass der Abstand ungefähr gleich bleibt, weil er ist auch jetzt schon 6 Punkte hinter dem viertplatzierten Michael Smith. Also beide stehen unter Druck. Bei Wright ist es aber anders gelagert. Wright kann eigentlich nichts mehr erreichen in der Premier League. Bei Price sieht es anders aus.
Okay, komm, dann lasst uns doch jetzt einfach mal unsere letzten 4, was wir am Ende nach 16 Spieltagen glauben werden, wer es in die Playoffs schafft, hier raushauen. In der Reihenfolge 1, 2, 3, 4. Kevin, fang du an, einfach direkt straight raus und dann lege ich nach.
Humphreys 1, Littler 2, Van Gerven 3, Cross 4.
Okay.
Also ich ordentlich sage, Bewegung noch im Vergleich zum jetzigen Stand.
Ich sag, da kommt noch mehr Bewegung rein. Humphreys 1, Van Gerven 2, Cross 3, Price 4. Ich sage, Littler schafft es nicht in die Playoffs und Espinel und Smith werden ausgetauscht über Cross und Price.
Also wir sehen, hier ist noch einiges drin, bis auf Peter Wright im Prinzip alles möglich. Finde spannend, dass wir jetzt gerade bei Littler total unterschiedlicher Meinung sind. Den habe ich auf 2 und sehe ich sogar perspektivisch über Michael van Gerven. Und du sagst, der fällt raus. Also ja, ist eine spannende Premier League. Ist auch das, was wir jetzt im Prinzip jede Woche sagen. Die Premier League in diesem Jahr macht wirklich mal Spaß.
Ja, sag ich jede Woche, wenn ich hier bin. Und wenn ich mal eine Woche nicht im Podcast bin, dann höre ich es auf dem Krankenbett, dass du sagst, wie ich jede Woche sage, ist die Premier League jetzt endlich mal richtig sehenswert. Also ja, durch die Nominierung von Littler und dem ganzen engen Niveau, Peter Wright jetzt ein bisschen ausgeklammert, ist es wirklich deutlich mehr sehenswert. Also, das ist schon gut. Und das geht dann auch so weiter. Und zwar geht es am Donnerstag nach Belfast in die Hauptstadt Nordirlands. Und da haben wir die Paarung Humphreys Littler, Smith van Gerven, Espinel Price und Cross gegen Wright. Auf welche Partie schaust du mit den größten Argusaugen und wer gewinnt am Ende den Tag?
Mit den größten Argusaugen schaue ich tatsächlich auf die Partie zwischen Espinel und Price, weil ich die für die Tabelle am interessantesten finde. Der Druck für Price ist riesig. Er muss im Prinzip gewinnen, weil sonst Nathan Espinel 8 Punkte weg wäre, obwohl Nathan Espinel jetzt vom Standard her gar nicht stärker spielt. Aber das wäre dann schon so ein Vorsprung, der enorm schwer aufzuholen sein würde. Und ansonsten erwarte ich mir natürlich von Humphreys gegen Littler so das meiste. Und ich bin jetzt mal mutig, ich sage, Gavin Price wird den Abend gewinnen. Weil ich glaube, der wird gegen Espinel durchkommen. Und dann hat er hier, glaube ich, ein ganz gutes Lineup mit dem Sieger Cross Wright. Den schlägt er auch. Und dann muss eigentlich aus traditionellen Gründen auch mal der Siegeslauf von Luke Humphreys vorbei sein. Weil, du hast es angesprochen, mehr als 3 Abenderfolge in Serie, das gab es bislang noch nicht in der Premier League.
Ja, Kevin, ich habe hier gerade so ein bisschen aufgestöhnt, weil bei mir auf dem Zettel steht Gervin Price Tagessieg.
Ja gut, also, dann können wir beide gewinnen oder beide verlieren, ist doch auch gut.
Ja, okay, so machen wir das. Ich sage auch, Gervin Price, das Niveau ist eigentlich da, insbesondere punktuell für einen Abend. Und jetzt an Abend Nummer 9 wird es dann endlich mal der Fall sein, dass er so einen Abend gewinnt. Und dann ist er im Rennen um die Playoff-Plätze eigentlich auch schon wieder fast mittendrin. Und gerade wenn er halt, wie gesagt, Nathan Espinel schlägt, gehen wir jetzt vielleicht mal davon aus, Van Gerven schlägt Michael Smith, Luke Humphreys eventuell Luke Littler, dann ist das Ding richtig eng. Also dann haben wir da wirklich ein ganz, ganz enges Gefüge. Es könnte sein, die Premier League könnte noch mehr zusammenrutschen. Es bleibt auf jeden Fall weiter spannend, aber das Schöne ist, wir werden es ja, wenn diese Folge rauskommt, morgen Abend bereits erfahren. Und zum Thema Premier League-Spieler haben wir, bevor wir jetzt den Sprung zur Women's Series machen, auch noch eine Hörerfrage bekommen. Und zwar wurde die uns auf Instagram geschrieben. Und die fanden wir so interessant bei uns, hinter den Toren-Checkouts, dass wir dachten, wir können da auch einfach mal in der Podcast-Folge drüber sprechen und als kleinen Ausblick für irgendwann mal, wenn mal wieder eine Woche vielleicht ein bisschen weniger los ist, haben wir auf jeden Fall vor, dann auch nochmal eine gesammelte Hörerfragen-Folge zu machen. Also ihr könnt uns eure Fragen dann, wir werden das dann noch ankündigen, schreiben auf unserem Discord-Channel, auf Instagram, wo auch immer. Und dann können wir hier mal wirklich gesondert auf ein paar andere Themen eingehen. Aber Kevin, um was geht es jetzt gerade? Über was diskutieren wir hier jetzt?
Also der Flo fragt, was sagt ihr dazu, dass Luke Littler immer erst alles zusammenpackt, also seine Darts ins Case legt etc. pp., bevor er seinem Gegner zum Sieg gratuliert. Ich finde, das ist eine spannende Frage, weil mir ist es auch schon aufgefallen, jetzt auch gerade gegen Michael Smith nach dem Erstrundenaus bei Abend Nummer 8 in Dublin. Was sagst du dazu? Wie ist deine Meinung?
Okay, dann fange ich an. Ich sage persönlich, ich finde es komplett okay. Ich habe damit überhaupt kein Problem, solange er am Ende dem Gegner definitiv gratuliert, solange es den Handshake gibt, das jetzt mal vorausgesetzt. Aber es geht darum, den Gegner vielleicht 10 Sekunden warten lassen, die Sachen erst zusammenpacken und so weiter und so fort. Und ich habe da folgenden Take zu. Also, Dart ist ein Sport, der kommt aus dieser Gentleman-Etikette, aus diesem höflichen und so weiter und so fort, mit zunehmender Popularität. Wir kennen das auch in anderen Sportarten, bei denen die Höflichkeitsetikette sehr hoch ist, wie beispielsweise beim Golf oder mein Lieblingsbeispiel, da sind wir wieder beim Tennis. Mit zunehmender Popularität, wenn die Sportart Mainstream wird, kommen da immer mehr Charaktere dazu und insbesondere auch junge Spieler, die ja so ein bisschen mit diesen Formen einfach auch brechen und sich nicht an alles, was jetzt nicht, sage ich jetzt mal, im Regelwerk steht, sondern einfach nur die Höflichkeit so hergibt, weil man es eben in dieser Etikette seit Jahren gemacht hat, die das ein bisschen brechen. Wie in, ja, ich will jetzt hier keine Beispiele anführen, aber im Tennis gibt's da einige Spieler, ohne euch da jetzt zu langweilen. Und so ist es eben im Dart auch. Es sind immer mehr junge Spieler, die kommen, die vielleicht auch mit Niederlagen erstmal nicht so gut umgehen können und die dann sagen, ich packe die Sachen jetzt erstmal weg und gebe meinem Gegner danach die Hand. Ich würde es jetzt aber auch nicht zu hoch hängen, denn es gibt immer Spieler, die können nicht so gut verlieren. Wie, ich sag mal, wir kennen das auch bei manchen Spielen, die ihnen viel bedeutet haben, bei einem Gervin Price, der erst seine Sachen weggepackt hat. Oder einen Van Gerven, der erst sehr lange gejubelt hat, bevor er auf den Gegner zugegangen ist. Oder auch ein Raymond van Barneveld, das ist ja einer der alten Garde, der war auch nicht unbedingt immer der beste Verlierer. Oder kommen wir gleich zu, ist auch nicht der Beste, wenn es darum geht, wenn seine Textnachrichten unbeantwortet bleiben. Also das würde ich jetzt bei Luke Littler auch wirklich gar nicht zu hoch hängen. Solange es eben am Ende zu dem höflichen Handshake kommt, geht jeder mit den Niederlagen wie auch immer andersrum. Und wenn er erst seine Darts wegpackt, also dann ist das doch vollkommen legitim. Das würde ich jetzt hier nicht irgendwie höher hängen, als es eigentlich ist, oder?
Ich muss erstmal unserem Hörer beipflichten, dass es schon ein schmaler Grat ist zur Arroganz, das würde ich schon sagen. Aber Luke Littler hat noch nichts objektiv wirklich Ekliges, Unnötiges sich geleistet auf der großen Bühne. Das muss man ihm auch klar zugutehalten. Und bislang sagt der Ärger, den es dann zum Beispiel von einem Ricardo Pietrzko gab, eher was über den Gegenspieler aus, in dem Fall Ricardo, als dass man es wirklich Littler ankreiden könnte. Ja, er hat einen anderen Spielstil, er ist ein anderer Typ, er ist einfach auch nochmal eine andere Generation. Das sind ja fast zu den älteren Granden. Du hast Barney gerade angesprochen und dieses Null- und Nichtig-Thema mit dem angeblichen Ghosten da, das sind ja zwei Generationen fast schon. Ich würde so sagen, Luke Littler muss aufpassen, weil es wird irgendwann dann auch zu einer Situation kommen, er kann nun mal echt schlechter verlieren als vielleicht manch anderer Gentleman, das würde ich schon so konstatieren. Er muss aufpassen, sollte schauen, ob die Gegner direkt auf ihn zugehen, wenn das so der Fall ist, dann finde ich es ein bisschen blöd, wenn er das wirklich sieht, dann nicht erst den Handshake zu machen, weil dann machst du dich in der Situation nur größer, obwohl der Gegner eigentlich jetzt gerade dich geschlagen hat und der jetzt die Größe zeigt, direkt zu dir zu gehen, anstatt sich da groß aufzuplustern. Wenn Michael van Gerven sich da erstmal groß und fett aufplustert, dann kann Luke Littler, hat er jedes Recht da, sich alle Zeit der Welt zu nehmen. So würde ich es zusammenfassen.
Ja, aber ich sag mal so, am Ende, es ist halt auch einfach nur ein Handshake. Ich glaube, da kommen wir jetzt aber in...
Ja, es geht mir nur darum, wie das natürlich dann auch ankommt. Und ich meine, die Hörerfrage gibt es ja jetzt nicht umsonst. Er wird auch nicht der Einzige sein. Mir ist es auch schon aufgefallen. Man sieht es ja einfach. Ja. Und es werden auch Mitspieler, Gegenspieler so wahrnehmen. Und deswegen würde ich sagen, bisschen aufpassen. Das macht er bislang aber auch. Und dementsprechend, dann bleibt auch alles fein.
Gehe ich mit? Ich glaube auch, da kommen wir jetzt aber in eine ganz große Schiene, da geht es auch nicht mehr nur um den Sport. Ich glaube, dass es generell so ist, dass viele junge Leute heutzutage wirklich auch schlecht verlieren können oder sowas, weil du, weiß ich nicht, eben halt zu Hause warst, Corona-Pandemie und dann irgendwie da wie Luke Littler Xbox spielst, was auch immer. Und wenn du dann halt mal verlierst, dann wird einfach geragequittet und wird der Controller gegen die Wand geworfen oder was auch immer. Und das kannst du dann halt so auf der Bühne an sich nicht machen. Aber es ist eben ja nicht so, dass er den Handshake verweigert, einfach abhaut, seine Darts von der Bühne schmeißt, was auch immer, sondern er packt da seine Sachen zusammen, gibt dann den Handshake. Natürlich, ich bin da bei dir. Es wäre schöner, es wäre höflicher, wenn alle sich verhalten würden wie Johnny Clayton und Nathan Espinel und da den Handshake geben, sich eventuell noch mit Freunden gentlemanlike agieren und dann die Bühne verlassen oder wie Van Gerven auch in seinen Niederlagen wirklich Größe zeigen, weil das zeigt nur, wie gut jemand damit umgehen kann. Es wäre schöner, ja. Aber
auch langweiliger.
Ja, auch langweiliger, aber ich würde es jetzt hier nicht, wie gesagt, ihm groß ankreiden. Natürlich, anders ist schöner, aber es ist jetzt nichts, um jetzt auf die Hörerfrage zurückzukommen, wo ich sagen würde, das ist so arrogant, das kann er nicht machen, das bewerte ich so, das geht nicht.
Ja, das meine ich ja damit. Es sind bislang eher so weiche Faktoren, die man gegen ihn auslegen kann. So ein bisschen körpersprachemäßig oder dieses hier, ne, dass er dann da eben 15 Sekunden sich nimmt, um dann erstmal sein Darts-Case einzupacken etc. pp. Aber es ist nicht so richtig klar Offensichtliches, wo man jetzt irgendwie da einen großen Skandal wittern muss. Und dementsprechend, wenn das so bleibt, alles gut.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir zu der Thematik doch mal unseren Senf dazugegeben und kommen jetzt zur Women's Series. Die hat nämlich am Samstag und Sonntag stattgefunden. Es waren die Turniere 1 bis 4. Und was mir direkt in den Sinn schießt, sind zwei Sachen. Fallon Sherrock dominiert und Bo Greaves enttäuscht.
Ja, definitiv. Und als drittes muss man Noah Lind van Löwen erwähnen. Keine Überraschung mehr nach ihrem Sieg in Hildesheim auf der Challenge Tour, aber wir haben da jetzt eine dritte Spielerin, die wirklich da oben mitmischt und das Ganze auch spannender macht. Also das zeichnet sich ja jetzt schon ab. Es wird vielleicht, sollte sich das Niveau von Bo Greaves erstmal ein bisschen so verfestigen, dann wird es kein Durchmarsch mehr von ihr. Dann ist Sherrick sogar diejenige, die am konstantesten ist. Das ist so ein bisschen das Learning dieser ersten 4 von 24 Turnieren. Und wir haben dann aber mit Noah Lind van Löwen noch jemanden, der da auch mitmischen kann, auch wenn es dann um Grand Slam, um WM-Startplatz geht etc. pp. Dann haben wir das Women's World Matchplay in Blackpool im Sommer und so. Also dementsprechend, wir haben mehr Kompetitivität im Frauensektor.
Ich muss dazu jetzt aber mal eine ganz interessante Statistik loswerden, die ich im Vorfeld zu dieser Folge recherchiert habe. Wenn man nämlich jetzt mal nach 4 Turnieren auf die Average-Rangliste schaut, dann ist Fallon Sherrock mit 86,4 Punkten auf Platz 1. Auf Platz 2 finden wir Bo Greaves mit 83,1 Punkten. Und wenn wir diesen Average von diesen ersten 4 Turnieren in Relation setzen zu dem, was Bo Greaves im letzten Jahr auf der Women's Series gespielt hat, dann waren das im letzten Jahr über alle Turniere 85,6 Punkte. Das heißt, wir haben von Bo Greaves an sich gar keinen so großen Leistungsabfall. Das sind, also natürlich einmal, wir sprechen von 20 Turnieren und hier jetzt nur von 4, das kann man jetzt noch nicht komplett auslegen, aber wir sprechen nur von einem Leistungsabfall von 2,5 Punkten im Average. Das ist jetzt nicht, wo man an sich sagt, die ist komplett abgefallen vom Niveau und fährt deswegen keine Siege, keine Erfolge mehr ein. Das ist eigentlich eher, ist das ganze Feld hat sich ein bisschen bunter gemischt, weil ja da die Kompetitivität steigt und Bo Greaves ist eigentlich von dem Niveau relativ gleich geblieben.
Ich hatte im Vorjahr das Gefühl, dass Bo Greaves aber imstande war, wenn es dann wirklich gegen die großen Gegnerinnen geht, noch was draufzupacken. Und das hat sie zumindest an diesem Wochenende nicht gezeigt. Also das wäre so meine Blitzanalyse Stand jetzt. Aber an sich ist es eine spannende Erkenntnis, dass ihr Standard über alle Spiele hinweg gar nicht so krass gesunken ist. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, wenn wir dann jetzt nochmal 4 bis 8 Turniere weiter geblickt haben, ob sich das so verfestigt. Ne? Aber also wir haben halt Bo Greaves immer dann besonders stark gesehen, wenn sie gegen Fallon Sherrick ran musste, gegen Lisa Ashton etc. pp. Und gerade in diesen Partien hat sie mir jetzt nicht immer so gut gefallen an diesem Wochenende.
Ich würde aber trotzdem dabei bleiben und sagen, dass die Kompetitivität im Generellen deutlich steigt. Das heißt, wir kommen mehr dahin, dass jeder jeden schlagen kann, zumindest von den Top 10, Top 15 Spielerinnen dort. Und da ist jetzt mal meine Frage an dich. Würdest du sagen, dass es Bo Greaves vielleicht jetzt ein bisschen auch auf die Füße fällt? Sie hat jetzt einmal die Development Tour mitgespielt, aber dass sie bislang sehr picky nur gesagt hat, ich spiele nur die Women's Series mit, das andere möchte ich nicht. Die anderen, wie zum Beispiel eine Fallon Sherrock, aber alles mitgenommen haben an Q-School, an Challenge Tour und so weiter, dadurch eben auch besser oder nicht unbedingt nur average-technisch besser, sondern auch kompetitiver werden. Oder zum Beispiel eine Katie Sheldon hat mir an diesem Wochenende richtig gut gefallen. Eine, die man auch schon länger auf dem Zettel hat, die man bei Target aus dem Elite-Team kennt und so weiter, die aber im letzten Jahr noch nicht so stark abgeliefert hat, jetzt aber wirklich kompetitiv unterwegs gewesen ist. Ich glaube, auch beim zweiten Turnier ein Finale gespielt hat. Und würdest du sagen, dass das Bo Greaves ein bisschen auf die Füße fällt, dass die anderen, du hast es mit dem Begriff mal gesagt, die Ochsentour gehen, sie aber nicht?
Zu 100% würde sie davon profitieren, wenn sie zum Beispiel auch bei der Challenge Tour ein bisschen mehr auch schon letztes Jahr gespielt hätte und so. Weil du da eben weniger von diesen Gegnern hast, die du wirklich im kompletten Vorbeigehen besiegt. Und das zeigt sich bei Katie Sheldon, bei Noah Lynn van Leeuwen, die so ein bisschen mehr spielen. Und Bo Greaves hat ja gerade auch, sie hat die PDC-WM ausgelassen. Da haben auch einige gesagt, haben mir auf die Schulter geklopft und gesagt, ja genau richtig, weil wir brauchen einen langsamen Aufbau. Aber wir dürfen das auch nicht zu langsam machen und dürfen uns auch immer nur nicht darauf fokussieren, dass dann wieder der ganze Fokus auf ihr wäre und so. Das wäre übrigens im letzten Jahr gar nicht der Fall gewesen. Und das würde ja auch bedingen, dass sie da mehr als ein Spiel absolviert, dass sie da dann auch einen Mann schlägt in der ersten WM-Runde und so. Ne? Also man muss aufpassen, dass man sie nicht zu sehr, nicht zu weich einpackt.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was deine Meinung dazu war. Ich weiß aber auf jeden Fall noch, als die Entscheidung WDF oder PDC-WM anstand, war meine Meinung, dass ich gesagt habe, die WDF-WM ist aus ihrer Sicht definitiv die richtige Entscheidung. Würde ich auch im Nachhinein dabei bleiben. Jetzt ist das ein ganz interessanter Punkt, wenn wir uns auch mal die Entries, also die Teilnahmen für das erste Women's Series Event des Jahres über die letzten 5 Jahre anschauen. Dann hatten wir in 2020 81 Spielerinnen, 2021 65, gut war auch Corona etc., 2022 98, 2023 hatten wir 138 Spielerinnen, also eine konstante Steigerung, was sehr gut und positiv ist. 2024 jetzt hatten wir nur 114 Spielerinnen. Das heißt, die Teilnahme ist ein bisschen zurückgegangen. Glaubst du, dass wir mehr Spielerinnen, also diesen positiven Trend weiter gehabt hätten, wenn Bo Greaves sich für die PDC-WM entschieden hätte, dort vielleicht auch ein Spiel gewonnen hätte und damit den Hype für den Damen-Dartsport ein bisschen mehr aufrechterhalten hätte?
Boah, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Würde ich jetzt erstmal verneinen, weil, wie gesagt, die WM letztes Jahr wäre auch mit Bo Greaves völlig überlagert worden von Luke Littler. Und wir hatten auch so 2 Frauen im Turnier, wenngleich natürlich Mikuru Suzuki nicht im Ansatz so kompetitiv war wie Fallon Sherrick. Ne, dann hätte man da vielleicht noch eine größere Geschichte schreiben können. Vielleicht hätte Greaves eine Runde gewonnen, das hätte dann auch nochmal weitergetragen. Und ich war ja im Übrigen auch anderer Meinung. Also ich hätte tendenziell eher immer gesagt, spiel die PDC-WM. Hab mich aber dann auch so ein bisschen überstimmen lassen, sag ich mal, oder habe mich überzeugen lassen von Gegenargumenten, weil natürlich es da um eine Weltmeisterschaft geht, um die Titelverteidigung. Für Bo Greaves hat sie ja dann auch geschafft. Und
um Preisgeld, das darf man nicht vergessen.
Und auch das, aber wenn man da bewusst irgendwie so diesen die Ochsentour jetzt eben nicht geht, dann sagt man sich ja gerade auch, ja, dann ist das Preisgeld auch nicht so wichtig, weil dann würde sie nämlich Challenge Tour auch alles mitspielen, ne? Weil da könnte sie ja auch dann weit kommen. Das macht sie ja dann jetzt aber auch oder hat sie ja letztes Jahr gar nicht gemacht.
Ja, es sind offene, interessante Diskussionsthemen auf jeden Fall.
Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Also wir können ja jetzt auch nicht hier in der Vergangenheit gucken und dann irgendwie da Ableitungen von ziehen. Das ist ja, wie soll man das machen?
Ja. Was definitiv nicht diskutabel ist, ist, dass Fallon Sherrock ihre ersten 9 Partien, ihre ersten 9 Spiele gegen Brooke Reeves alle verloren hat und jetzt 4 in Folge gegen sie gewonnen hat. Also erst 9 verlieren, dann 4 gewinnen. Und Fallon Sherrock ist von den Frauen im FDI-Ranking jetzt die Nummer 1, hat Brooke Reeves überholt von ihrem spielerischen Niveau aktuell. Und der Vollständigkeit halber für die Women's Series, es war nur eine Deutsche mit dabei, und zwar Silke Lowe, die hier ja auch damals im Podcast schon zu Gast war und sich aktuell mit 100 Pfund auf Platz 55 der Order of Merit befindet. Das Turnier 1 wurde gewonnen von Fallon Sherrock, 5-4 gegen Brooke Reeves, das war eines dieser Spiele.
Und Silke Lowe war da in der Runde der letzten 32 gegen Dobromyslova, die unter neutraler Flagge spielt als Russin.
Turnier Nummer 2 gewonnen von Noalyn van Leeuwen mit 5-2 gegen Katie Sheldon, die ich auch vorhin schon angesprochen habe. Dann Event Nummer 3, Mikuru Suzuki, 5-4 gegen Dieter Hetman. Und Event 4, nochmal Fallon Sherrock gewinnt 5-1 gegen Brooke Reeves. Und ich habe an diesem Wochenende, über das Wochenende verteilt bei der Women's Series, auch wirklich das ein oder andere Mal, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe, in den Livestream reingeschaut. Und ich bitte hier an dieser Stelle ein kleines gedankliches Lesezeichen zu setzen für die Freitagsfolge, weil das werde ich am Freitag, oder wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, was natürlich sehr schön wäre, könnt ihr das direkt im Anschluss hören, dann könnt ihr dieses gedankliche Lesezeichen gleich aufgreifen, weil da komme ich am Freitag drauf zurück.
Am Freitag wird es hier wieder eine kreative Spielwiese geben, die ausgebreitet wird. Wir haben uns wieder ein paar Gedanken gemacht, um in dieser, ja, was wollen wir sagen, saure Gurkenzeit, aber es war ja jetzt nun mal nicht viel Aktuelles, um da trotzdem eine spannende Folge für euch zu kreieren. Ab Mittwoch schon bei Patreon, ab Freitag dann auf allen Kanälen. Also ab heute könnt ihr die Folge auch schon bei Patreon hören. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter hier mit den Turnieren. Turnier 4 ging ja dann wieder an Fallon Sherrock, genau wie Turnier 1 im Finale gegen Brooke Reeves, diesmal sogar eine klare Sache mit 5-1. Noalyn van Leeuwen ist im Achtelfinale rausgegangen gegen Fallon Sherrock. Noalyn van Leeuwen mit einem Turniersieg eben bei Turnier 2, hast du angesprochen, und ansonsten im Viertelfinale bei Turnier 3 und im Achtelfinale bei Turnier 4. Also da nicht mehr der große Run dabei gewesen. Müssen wir natürlich auch noch thematisieren. Die PDC veröffentlicht Postings mit deaktivierter Kommentarfunktion über Noalyn van Leeuwen. Der Hass, der sich da entlädt, ist wirklich irre. Man kann ja auch die Fakten darstellen, ohne Leute abzuurteilen. Also man kann ja auch Gedanken darstellen, Meinungen haben, ohne aber Hass zu verbreiten. Das finde ich jetzt nochmal sehr prägnant, gerade nach diesem Wochenende. Und die niederländischeren Spielerinnen Anka Zijlstra und Eileen de Graaf haben jetzt ja auch ihren Rücktritt aus dem niederländischen Nationalteam bekannt gegeben. Und das eben mit Noalyn van Leeuwen begründet, dass sie das nicht verstehen. Dass man etwas nicht versteht, dass man gegen etwas ist, bin ich völlig fein damit, aber diese Hasskommentare gehen halt gar nicht.
Ja, das ist definitiv Schwachsinn, muss man ganz ehrlich sagen. Diese Hasskommentare und dann auch wirklich vieles unter der Gürtellinie. Und das sage ich jetzt, also wir wollen jetzt hier nicht das Fass nochmal aufmachen, weil dann sitzen wir hier noch eine halbe Stunde. Damals, als es dann wirklich zum Thema wurde, sie das erste Mal die Women's Series mitgespielt hat, weiß ich, habt ihr hier bei Checkout, da war glaube ich Marvin Koch zu Gast bei uns aus dem Team, habt ihr das Thema besprochen und ich habe das damals bei uns im Thema Behind the Board gesprochen und ich bin einer von der konservativen Fraktion, der sagt, sie sollte die Women's Series nicht mitspielen dürfen, aber Challenge Tour und das in allen Ehren darf sie natürlich und das natürlich auch vollkommen zu Recht. Aber das ist was, wenn man das vernünftig argumentativ begründet, kann man konträrer Meinung sein, kann man darüber sprechen, man kann das in der Öffentlichkeit ansprechen, man kann darüber diskutieren, aber alles in einem sachlichen Rahmen und dann Hasskommentare zu schreiben oder da, ich will gar nicht wissen, es geht ja nicht nur darum, was unter dem PDC-Post geschrieben wird, sondern was sie privat auch noch abbekommt. Das ist absoluter Schwachsinn und das sollte wirklich niemand machen. Also warum? Warum?
Ja, vor allen Dingen, weil sie jetzt ja auch nichts gegen die Regeln tut. Man kann gegen die Regel sein, man kann die hinterfragen.
Ich hab auch nur völlig immer die Regel kritisiert und dass ich es anders machen würde, aber nie sie als Person, weil ja, sie macht doch nur das, was ihr angeboten wird.
Genau so ist es. Und dann kann man natürlich auch über Vorteile oder Nicht-Vorteile von Transfrauen in dem Frauenbereich des Dartsports diskutieren. Dieter Hedman sagt ja zum Beispiel, sie hätte einen Vorteil, weil sie nicht unter Menstruationsbeschwerden leide. Das sind dann alles so Sachen, kann man gerne machen, wollen wir jetzt hier aber nicht ausbreiten. Was auf jeden Fall Fakt ist, es ist unsäglich und komplett ekelhaft, mit was für einem Hass sie übersät wird. Und wenn das im Privaten passieren sollte, wenn das ihr auch Gegenspielerinnen entgegenschmettern, ist das zu verurteilen, wenn es persönlich wird, weil das ist einfach nicht die Diskussionsgrundlage, auf der man sprechen sollte. Also Hass ist niemals eine Grundlage für Gespräche. Was soll denn das? Und dann diese ganzen Kommentare da, das ist ja sowieso unsäglich, aber auch nichts Neues im Zeitalter des Internets. Ne?
Ja. Ich glaube, ist ein generelles Problem, aber da werden wir beide jetzt hier an dieser Stelle leider auch nichts dran ändern können. Und wenn wir uns noch so sehr darüber aufregen, was für Leute halt im Internet unterwegs sind. Lass uns dann jetzt nochmal zu dem Blog Sonstiges kommen. Was steht in den in der nächsten Woche noch an? Wir haben das Osterturnier, wir haben das Oster-European-Tour-Turnier in München. Der German Darts Grand Prix müsste es sein. Und wir haben einige Deutsche mit dabei, unter anderem Ricardo Pietrezco, Martin Schindler, Gabriel Clemens, Lukas Wenig, Oliver Müller Frankfurt, Oliver Müller, Michael Unterbuchner, Matthias Ehlers und Franz Rötsch.
Und Ricardo ist wieder an Position 16 gesetzt, also das ist ja das exakt selbe Setzlistenfeld wie jetzt bei Turnier 1 in Wietze. Da hat es ganz gut gefruchtet für ihn. Es könnte in der zweiten Runde zu einem Aufeinandertreffen, in der dritten Runde zu einem Aufeinandertreffen mit Dave Chisnell kommen, mit der 1, ne? Aber wir wissen alle, Chizzy jetzt auch abseits jetzt von der letzten Pro-Tour nicht so überragend immer unterwegs gewesen und zuletzt ja auch gegen Ryan Joyce in Belgien rausgefallen. Die anderen 7 Deutschen müssen ja alle schon am Freitag ran, also da gibt es ja dann wieder die offene Auslosung, sind wir mal gespannt drauf. Luke Littler auf jeden Fall nicht qualifiziert für München und das wird alle anderen 47 sicherlich freuen.
Wurde er da auch gebannt?
Aus familiären Gründen. Deswegen, es wird wahrscheinlich jetzt noch ein großer Artikel gerade geschrieben bei irgendeiner Klitsche in England, wo es dann heißt, Luke Littler bei diesem Major-Turnier an diesem Wochenende nicht dabei. Klicken Sie drauf, lesen Sie mehr.
Ja. Und wenn Sie es ohne Werbung lesen wollen, bitte 2,99 Euro pro Monat. Nein, das ist das, was ansteht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ist definitiv immer ein schönes Turnier. Und durch den Karfreitag geht es eben erst am Samstag los. Das ist ganz wichtig. Samstag bis Montag findet dieses Turnier statt. Kevin, was hast du sonst noch auf dem Zettel? Was war, was kommt? Steht da noch was?
Da stehen noch 2 Kleinigkeiten und zwar, es war die Neuseeland-Tour mit den Events 3 und 4 von insgesamt 12 auf der Reise zur Weltmeisterschaft. Ben Robb und John Herring heißen die Sieger. Wir haben jetzt nach den ersten 4 Turnieren 4 verschiedene Sieger. Auch das spricht für eine ordentliche Leistungsdichte. Ben Robb ist derjenige, der vorne steht in der Rangliste, der sich also zum wiederholten Male für den Ali Pelli qualifizieren kann. Aber 8 Events werden noch gespielt. Ansonsten steht hier noch etwas außerhalb der PDC-Welt und zwar das Champion of Champions Turnier der World Seniors Tour. Das hat The Owl, die Eule, finde ich immer noch fantastisch, den Spitznamen, Richie Hausen gewonnen. Im Finale 13-10 gegen Andy Hamilton und Phil Taylor ist nach 9-6 Führung im Viertelfinale, das ist zugleich auch die erste Runde, mit 9-10 gegen Martin Adams ausgeschieden. Also ergebnistechnisch und auch körperlich einfach eine schwierige letzte Phase in der Karriere, nach der Karriere für Phil Taylor gerade. Das sind so die 2 Sachen, die hier stehen. Ansonsten, ja, Line-Up fürs Nordic Darts Masters, für das Major-Turnier des Jahres, das steht auch fest. Da vielleicht neben der Littler-Thematik und dass ihn Van den Berg ersetzt, noch einmal kurz die Information, dass die 3 Tourkartenspieler aus dem Nordic-Baltic-Raum gesetzt sind, also dass sie auch da spielen werden. Madas Rasma, Benjamin Reuss und Jeffrey de Graaf und 5 Spieler kommen über die Nordic and Baltic-Rangliste. Nächste Woche finden da noch 2 Turniere statt und Stand jetzt wären das folgende Namen: Marco Kantele, Wladimir Andersen, Dennis Nilsson, Daniel Larsson und Johan Engström.
Definitiv kein verkehrtes Lineup, muss man sagen, von den Spielern für ein World Series Turnier. Also auch von den lokalen Contendern, was da kommt. Das ist definitiv nicht verkehrt. Gut, Kevin, dann würde ich sagen, damit können wir diese Folge jetzt für diesen Mittwoch auch beschließen. Wir hören uns wieder am Freitag oder wenn ihr uns für 3 Euro pro Monat auf Patreon unterstützt, dann auch einfach jetzt schon ganz flexibel, würden wir uns sehr freuen, ebenso wie über eine 5 Sterne oder sonstige positive Bewertung. Und dann, Kevin, bis Freitag, oder?
Bis Freitag. Danke fürs Zuhören. Das war Checkout, der Sport1 Darts Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.